Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Dass er immer auf der Erfolgsstraße unterwegs gewesen wäre, das kann man dem Sozialdemokraten Olaf Scholz nicht unbedingt nachsagen. 2003 zum Beispiel, da wählte ihn ein SPD-Parteitag zwar erneut zum Generalsekretär, aber die Botschaft der damals nur knapp 50% Zustimmung, die war schon deutlich und auch schmerzhaft. Und vor 2 Jahren dann Scholz gescheiterter Versuch, gemeinsam mit Clara Geiwitz an die Parteispitze zu kommen. Bestens gelaufen. Es ist für ihn jetzt aber seit dem Sommer. Bei der Bundestagswahl kam die SPD knapp auf Platz 1. Sozialdemokraten, Grüne und FDP haben ein Ampelbündnis gezimmert mit Scholz an der Spitze. Heute soll er ja zum Kanzler gewählt werden. Volker Fintermer in Berlin, sagen Sie uns jetzt nochmal die wichtigsten Eckdaten vor diesem Tag. Wie läuft das alles?
Ja, Sandra Schulz, um 9 Uhr geht es heute los. Dann tritt der Bundestag zusammen und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas wird den Abgeordneten dann mitteilen, dass der Bundespräsident gemäß Artikel 63 Grundgesetz vorgeschlagen hat, Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen zu lassen. Darüber gibt es dann keine Absprache, sondern es folgt sogleich die Wahl, für die natürlich eine Mehrheit nötig ist. Wenn alle 736 Abgeordneten da sind, wären das 369 Stimmen, aber die drei Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, verfügen zusammen über 416 Sitze. Weil es aber eine geheime Wahl ist und auch im Bundestag ja strenge Corona-Bedingungen gelten, sind dafür 1,5 Stunden eingeplant. Und wenn die Zustimmung für Olaf Scholz dann gegeben ist, dann fährt er gegen 22:30 ins Schloss Bellevue. Dort wartet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf ihn, um Scholz dann zum 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ernennen zu können. Sobald das geschehen ist, geht es dann zurück in den Bundestag. Da wird nämlich gegen Mittag die unterbrochene Sitzung wieder aufgenommen. Und der so ernannte Kanzler wird von der Eidesformel in Artikel 56 des Grundgesetzes von der Bundestagspräsidentin vereidigt, also mit dem Schwur auf das Grundgesetz. Aber damit nicht genug. Jetzt muss Olaf Scholz zurück zum Bundespräsidenten. Diesmal begleiten ihn aber alle 16 künftigen Bundesministerinnen und Bundesminister, die im Schloss Bellevue auch ihre Ernennungsurkunden erhalten. Und der Bundespräsident wird die Gelegenheit auch für eine kurze Ansprache nutzen. Am Nachmittag gegen 2:30 geht es dann wieder im Bundestag weiter. Auch dort müssen nämlich alle 16 Bundesministerinnen und Bundesminister den Schwur auf die Eidesformel leisten. Erst danach ist die Regierungsbildung abgeschlossen und gegen 15 Uhr soll Olaf Scholz im Kanzleramt die Amtsgeschäfte von seiner Vorgängerin Angela Merkel übernehmen. Und die neuen Ressortchefs tun dies zeitgleich oder kurz danach in den Ministerien. Nur beim Finanzministerium soll die Übergabe erst morgen stattfinden. Da ist nämlich der bisherige Amtsinhaber Olaf Scholz heute zu sehr beschäftigt.
Okay, aber jedenfalls einiges an Pendelei absehbar. Es ist ja jetzt die erste Ampelkoalition auf Bundesebene, die an den Start geht. Was sind denn die Projekte, die die Partnerschaft tragen?
Naja, mehr Fortschritt wagen, lautet ja die Überschrift des Koalitionsvertrages, der ob der drängenden Corona-Pandemie ja auch schon wieder ein gutes Stück weit in den Hintergrund gerutscht ist. Ein großes Thema gewiss ist die Klimapolitik. Die Ampelkoalition will den Kohleausstieg vorziehen. Dafür sollen Wind- und Solarstrom massiv ausgebaut werden. Und bis 2030 sollen 80% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen. Und generell soll der Klimaschutz ja künftig stärker als bisher in alle anstehenden Entscheidungen einbezogen werden. Anderes Thema, die Sozialpolitik. Da soll Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzt werden, mit besseren Rahmenbedingungen für die Bedürftigen. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden, die Renten nicht gekürzt und das Renteneintrittsalter nicht angehoben werden. Und gleichzeitig soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ab 2023 wieder eingehalten werden. Aber der designierte Finanzminister Christian Lindner hat gestern schon die Arbeit an einem Nachtragshaushalt angekündigt, die ihn zuallererst beschäftigen wird. Und das sind jetzt, Sandra Schulz, natürlich nur einige Punkte. Aber die wichtigste Frage wird erst einmal lauten, klappt die Zusammenarbeit in der Regierungspraxis so geräuschlos wie während der Koalitionsverhandlungen? Oder wird die öffentliche Begleitmusik der jeweiligen politischen Lager jetzt wieder lauter, wenn es dann tatsächlich an die konkrete Umsetzung geht?
Was würden Sie sagen, was und wo sind die Punkte, wo es am ehesten und am schnellsten knarzen wird?
Naja, da gibt es ja genügend, ob Klima, Verkehr oder auch die Einwanderungspolitik und mit Sicherheit auch die Finanzen. So ein Koalitionsvertrag ist ja auch nicht mehr als eine Absichtserklärung, eine Momentaufnahme ohne die Kenntnis kommender Entwicklungen. Und der Regierungsalltag wird natürlich ganz schnell durch andere Fragen geprägt werden, die zuvor niemand wirklich auf dem Schirm hatte. Corona gehört ja auch dazu, weil etwa jetzt die Wirtschaftshilfen verlängert werden und das Infektionsschutzgesetz bereits zum zweiten Mal in dieser Woche angepasst werden muss, um die Infektionsdynamik einzufangen. Und dazu kommen dann die ganzen außenpolitischen Fragen. Wir haben es gerade gehört, der drohende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der die internationale Lage schnell verändern könnte. Und in diesem sich ständig wechselnden Umfeld gilt es dann, die politischen Versprechen umzusetzen. Da wird es gewiss noch genügend Konfliktpunkte geben, über die wir hier an dieser Stelle reden werden.